Ja, vielen Dank für die Einladung und ein paar Sätze zu meiner Person. Ich bin Österreicher, Wiener, die reden so breit. Meine Frau ist Schweizerin und seit 82 wohne ich in Deutschland, war angestellt bei der Evangelischen Gesellschaft als Evangelist und bin jetzt offiziell im Ruhestand, jedoch im Ruhestand, der leider keine Ruhe fand. Ihr kennt den Unterschied zwischen Pensionär und Rentner. Der Rentner rennt und der Pensionär pennt, oder umgekehrt, wie immer. Ein Vorteil, Österreicher zu sein, war, es gab kaum ein Land, wo man vor der Wende so gut reisen konnte, West und Ost, wie als Österreicher. Und damit haben wir gewuchert. Man merkt an der Grenze, ob ein Bundesdeutscher kam oder einer aus der Schweiz, Holland oder eben wie wir Österreicher. Meine Frau hatte noch zwei Pässe, das hat den Grenzbeamten total verwirrt, das hätte man richtig filmen sollen, das wäre Pleiten, Pech und Pannen gewesen. Und immer noch haben wir also unsere besten Freunde in der ehemaligen DDR und mir hat jemand, auch ein Mann der Gemeinschaftsbewegung, der hat mir kurz vor der 40-Jahr-Feier, 7. Oktober 89, 40 Jahre Sozialismus, Fortschritt, Humanismus, Wohlstand für alle und so weiter, hat mir so geschickt eine Bibelstelle zukommen lassen, das hätte die Stasi auch nicht geschnallt, und zwar Psalm 95, Vers 10 und 11. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, so dass ich sprach, es sind Leute, die meine Wege nicht lernen wollen, deren Herz immer nur den Irrweg will, so dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und dann fast auf den Tag genau, wisst ihr, 9. November, wurde aus Marx Murks. Also, das zur Einleitung noch. Wir haben ja dieses Thema, ist die Bibel Gottes Wort? Also ich glaube schon an die Verbalinspiration, lehne aber ein mechanisches Diktat ab. Das lehrt die Bibel nicht. Man erkennt den persönlichen Stil eines Schreibers. Man sieht, ob das ein Johannes ist, der das geschrieben hat, ein Paulus oder ein Petrus. Es ist die Persönlichkeit nicht ausgeschlossen, nicht weggenommen, wie es bei einem spiritistischen mechanischen Diktat ist. Die Bücher, die Hitler den Weg bereitet haben, die sind durch Geisterdiktat geschrieben worden. Und der Begründer der Rassenlehre, die germanische Rasse, die Master Race, die sozusagen Elite-Rasse, die Herrenrasse, das war der Schwiegersohn von Richard Wagner, Houston Stuart Chamberlain. Und er musste das niederschreiben gegen seinen Willen. Und er war selber entsetzt, was er da niederschrieb. Es ist übrigens auch die unendliche Geschichte entstanden durch Geisterdiktat und Momo und so weiter. Und auch Goethe merkte manchmal erst, wenn er ein Blatt schräg beschrieben hatte, wenn er unten ankam, weil er war auch ein partielles Schreibmedium. Er nahm lieber einen Bleistift als eine Feder, weil die Feder ihn durch ihr Schnarren aus seinem somnambulen, schlafähnlichen Zustand herausgeholt hat. Also ich habe jetzt eine Tür aufgemacht, wenn ich da weitergehe, wird es Mitternacht. Ich habe sowieso das Charisma der Länge und der Geschwindigkeit. Ihr müsst mir sagen, wenn ich zu schnell werde. Mit Wiener Dialekt und das wird zu viel, ja, für einen Erzgebirgler. Also ich glaube an die völlige Inspiration, aber nie unter Ausschaltung der Persönlichkeit. Sie ist letztlich ein Geheimnis. Ich bin Anhänger von Elias Schrenk, Wegbereiter, Bahnbrecher der Evangelisation auf deutschem Boden. Er sagte, alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen und schleust einen falschen Geist ein. Und da hilft mir auch eigentlich zum Teil meine naturwissenschaftliche Ausbildung. Es haben Naturwissenschaftler eigentlich viel weniger Probleme mit der Inspiration der Bibel als die Leute, die aus diesem Philosophikum kommen, wo man eben seit Hegel eine andere Denkweise praktiziert. Na gut, aber jetzt wollen wir ja noch vor Mitternacht zum zweiten Petrusbrief kommen. Ich eröffne mit einer merkwürdigen Aussage, einigen nicht unbekannt. Ich sehe da einige vertraute Gesichter, allerdings nicht zu viele. Matthäus 16, der letzte Vers. Da sagt der Herr Jesus, wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und spätestens hier fängt man doch an zu stolpern. Und das ist eigentlich fast eine Schlüsselstelle für auch Leute, die sich evangelikal nennen, um vor einer zu wörtlichen Inspiration der Bibel zu warnen. Hier bitte, ist ja offensichtlich ein Fehler. Offensichtlich meinte ja Jesus auch, es würde zu seinen Lebzeiten das Reich Gottes aufgerichtet, denn die da standen, die sind alle längst entschlummert. Naja, und wenn er sich geirrt hat, ich denke eben von meiner naturwissenschaftlichen Ausbildung her antithetisch, dann ist er nicht der Sohn Gottes. Und wenn er nicht der Sohn Gottes ist, mit Fehlern behaftet, ein Mensch wie jeder andere, und können wir die Sache vergessen. Was machen wir mit dieser Aussage? Wer hat eine Antwort? Jetzt nicht die Profis. Der Reinhard weiß das auch. Ich denke, ich habe das damals aufgegriffen in Sosa, wenn mich nicht alles täuscht. Hat jemand eine Antwort auf diese merkwürdige Aussage? Und es ist, wenn wir da in Details gehen, der Abend gelaufen. Da schließt man den zweiten Petrusbrief irgendwann ab. Die Antwort ist die Verklärung. Das steht in allen drei Evangelien, wo diese Aussage gebracht wird, immer sofort danach. Und wir lesen dann Matthäus 17 ab Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und ging mit ihm allein auf einen hohen Berg. Und er ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber hob an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist für uns gut sein, willst du, so wollen wir hier 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Da aber noch redete sie, da überschattete sie eine lichte Wolke, und sie eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und da sie vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt dies Gesicht niemand sagen, bis des Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, zuvor müsse Elia kommen. Die Verklärung ist die Antwort auf diese im ersten Moment überraschende, offensichtlich von der Geschichte widerlegte Aussage, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie des Menschensohn kommen sehen in seinen Reich. Und die, die den Tod nicht schmeckten, waren die, die mit ihm waren auf dem Berg der Verklärung, Petrus, Jakobus und Johannes. Ist das eine Ausflucht, ein Eskapismus, wie man neudeutsch sagt, ein eben versuchen zu entkommen, um dann doch irgendwie zu versuchen, die Bibel als fehlerlos zu harmonisieren? Wir befragen nicht die modernen Theologen, denn es ja und Bibelkritischen in Deutschland keinen Mangel hat. Ich sage das nicht mit Freude im Herzen, aber so sehr Deutschland gewaltige Männer Gottes hatte, und wir wissen alle nicht, was wir Luther verdanken, Deutschland ist die Hochburg der Bibelkritik. Und es war Heinrich Heine, man nannte ihn die Spottdrossel im deutschen Dichterwald, der sagte vor mehr als 100 Jahren, es sind in Deutschland die Theologen, die dem lieben Gott ein Ende machen. Und ist das also der Versuch einer Erklärung? Wir befragen den Augenzeugen. Und deswegen habe ich das so ausführlich vorgelesen, damit uns das noch in Erinnerung ist. Und da sagt Petrus, oder beglaubigt er sich. Und das ist auch deswegen bemerkenswert, erwähnenswert, weil der zweite Petrusbrief wird generell als nicht echt in der offiziellen Theologie anerkannt. Also wenn du an einer deutschen anerkannten, kirchlich anerkannten Hochschule Theologie studierst und sagst, der zweite Petrusbrief ist von Petrus, dann bist du wahrscheinlich durchgefallen oder jedenfalls als doch einigermaßen zurückgeblieben, um nicht zu sagen partiell gehirnamputiert in dieser Kategorie einzuordnen. Kein moderner Theologe glaubt es. Und ist auch in unsere evangelikalen Kreise eingedrungen. Und jetzt sagt uns dieser Petrus, also man nennt das mit einem Fremdwort, es sei eine angebliche Pseudo-Epigraphie. Epigraphie heißt Überschrift, also eine falsche Überschrift. So wenn ich einen Brief schreibe an die Angelika Merkel und da schreibe ich jetzt einen Namen drunter, meinetwegen Roland Koch. Da ist er jetzt, wann war es, gestern und vorgestern zurückgetreten, als hessischer Ministerpräsident. Da hat es natürlich größere Autorität, als wenn da drunter steht Alexander Seibel, von dem die Merkel, was ich sehr hoffe, nie gehört hat. Und jetzt sagt dieser Petrus hier, schau, 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Und auch Eugen Trebermann, der ja die Bibel rein existenziell auslegt, tiefenpsychologisch, muss zugeben, die Bibel ist mythenfeindlich. Hier steht das Wort Mythos im Kontext. Das gibt es 5-mal im Neuen Testament, immer negativ. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und hier steht bei dem Wort kommen, da steht im Griechischen der Terminus technicus, der Fachausdruck für das Kommen des Herrn, für die Wiederkunft, die Parousia. Petrus sagt hier, wir haben seine Dynamis und seine Parousia gesehen, wo die Jünger ihn fragen am Ölberg, die berühmte Ölbergrede, die Wiederkunftsrede unseres Herrn, was sind die Zeichen deines Kommens? Da steht Parousia. Ja, lieber Petrus, wo hast du das Kommen des Herrn gesehen? Du warst in Gethsemane und bist eingeschlafen, du bist Zeitzeuge des ersten Kommens. Aber wo hast denn du das Kommen in Kraft und Herrlichkeit gesehen? Und wie führt er es weiter aus? Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Und eindeutig hier sagt Petrus, dass die Verklärung Jesu, das war in prophetischer Vorwegnahme die Parousie, die Wiederkunft des Herrn. Und er sagt uns in demselben Brief, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und da könnte man noch manchen Beleg bringen. Vielleicht eines noch, wir lächeln gerne über den Petrus. Er sagt, Herr, hier ist gut sein, lass uns 3 Hütten da bauen, dir eine, Mose eine und die Elia, und dem Elia eine. Und wir lesen im Parallelbericht, im Lukas-Evangelium, im 9. Kapitel, er wusste nicht, was er redete. Das ist beruhigend, nicht, dass das von einem Apostel heißt, er wusste nicht, was er redete. Das ist eigentlich ein großer Trost. Habt ihr Sinn für Humor? Ja, lieber nicht. Vielleicht verletze ich da jemanden unnötig, wollen wir nicht tun. Also wir schmunzeln über ihn. Aber warum wollte der die Hütten bauen? Der wollte das Laubhüttenfest feiern. Denn das Laubhüttenfest war, erinnert an die Wüstenwanderung, es war ein Erntefest, aber es war auch, beziehungsweise ist das klassische Fest des messianischen Friedensreiches. Sacharja 14, das ist das Königskapitel, da heißt es, seine Füße stehen am Ölberg, der Herr wird König sein, Vers 9. Und es werden alle Völker nach Jerusalem ziehen und die übrig gebliebenen sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, Zacharja 14, das Königskapitel, und um das Laubhüttenfest zu feiern. Und er erkannte den Berg der Verklärung, das ist es, davon haben die Propheten geredet. Das ist die Parousie. Jetzt beginnt das messianische Friedensreich, deswegen wollte er die Hütten bauen. Das hat er schon richtig erkannt. Er hat natürlich nicht erkannt die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge. Die sind faszinierend, aber wenn wir die alle hier einpacken, dann erfüllt sich wieder mein Spruch, der mir nacheilt, vorausgeht oder sonst wie. Nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Die Erleichterung und Freude war groß, als man diesen Sprecher los. Handbemerkung. Also ich denke, antithetisch, und hier sagt Petrus, ich gehöre mit zu den Augenzeugen. Ich war am Berg der Verklärung. Und wie ein Theologe mal sagte, dessen Namen ich jetzt hier nicht preisgebe, ob der erste und zweite Petrusbrief wirklich von Petrus ist, das wollen wir nicht debattieren. Wir nehmen das heraus, was für uns eben ansprechend ist. Und da sage ich, Moment einmal, wenn der Mann das geschrieben hat und nicht Petrus war, dann ist das so ein abgefeimter Lügner, dass er eben auch erklärt, er war bei diesem besonderen Ereignis dabei, wo ja nur diese drei Jünger dabei waren, dann interessiert mich der ganze Brief nicht mehr. Aber so denken offensichtlich Theologen nicht, die können anders denken. Und für mich ist er also genuin und er hat mich selber unglaublich gestärkt. Als Augenzeuge der Kulturrevolution. Ich bin Augenzeugen dieses ganzen Wertewandels, was da abgegangen ist. Wir werden dann in Kapitel 2 das dann noch aufzeigen. Und das hängt mit meiner Biografie zusammen. Und ich konnte gewisse Zeitereignisse und das, was der zweite Petrusbrief schreibt, parallel lesen. Und für mich ist er eine Erfüllung des Gebets Jesu um seinen angefochtenen Jünger, wo er ihm sagt, Simon, Simon, der Satanas hat euer Begehr, dass euch möge sichten wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich eins bekehrest, epistrepho, umkehrst, stärke deine Brüder. Und dieser Brief hat mich gestärkt. Dieses Gebet Jesu hat sich in meinem Leben jedenfalls erfüllt. Und der erste Petrusbrief hat als Grundthema das Leid. Und das wird ja aktueller denn je, wenn man diese Schreckensnachrichten mitbekommt von Jemen, von Afghanistan, von Persien und so weiter. Und jetzt auch in Pakistan. Also, das ist eine Macho-Religion, klagen Moslems sogar oder jedenfalls Insider von Pakistan, und eine Frau ist eigentlich ein Mensch zweiter Klasse, in Pakistan in besonderer Weise und Christen sowieso. Und christliche Mädchen, da geschehen grauenhafte Dinge. Und da hat der erste Petrusbrief das Thema Leid, der hat schon viele gestärkt. Und man nimmt an, dass er geschrieben wurde kurz vor der Ermordung Neros. Nero starb 68, zum Selbstmord gezwungen, durch seine Prätorianer. Er starb mit den Worten, qualis artifex per eo. Welch großer Künstler stirbt mit mir. Na ja, gut, das haben wir überlebt, den Nero, seine künstlerische Leistung. Also, so ist der ungefähr 67 nach Christus geschrieben worden. Der zweite Petrusbrief. Vielleicht noch ein Hinweis. Auch dieser hochverdiente Mann Adolf Schlatter, der das ganze griechische Neue Testament auswendig kannte und konnte. Er hat natürlich gesehen diesen großen stilistischen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Petrusbrief. Und er hat sich nicht leicht gemacht. Er hat darum gerungen. Aber das hat dann die Zeitschrift Punkt, also das ist heute Aufatmen, abgekupfert und zweite Petrusbrief unecht und man beruft sich auf Schlatter, der nun wirklich einiges verstand. Aber der Grund, warum das so ein großer stilistischer Unterschied ist, nun, ich könnte euch einen Brief geben, den ich vor einem Jahr geschrieben habe und einen Brief, den ich vor 30 Jahren geschrieben habe, war ich auch schon gläubig. Ich bin jetzt mehr als 40 Jahre gläubig. Da würdet ihr auch sagen, nee, kann nicht derselbe Autor sein. Aber es hat einen ganz einfachen Grund. Wir lesen im ersten Petrusbrief, Vers 12, durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben. Er hat einen Sekretär, man nannte den Amanuensis, der zur Hand geht. Das waren gewiefte Leute und er hat das geglättet. Und hier im Gefängnis, ein Gefängnisbrief, da war kein Sekretär mehr zur Hand. Jetzt schreibt dieser Petrus als einfacher Fischermann eben diesen Brief und eigentlich einfach zu erklären, dieser stilistische Unterschied. Es wurde das Christentum durch Nero im Jahre 63 nach Christus zur Religio Illicita erklärt, also zur unrechtmäßigen Religion. Das kann uns ja auch passieren, wenn das mit der Antidiskriminierung so weitergeht. Und es begann Verfolgung und man nimmt an, von der Kirchengeschichte, Petrus und Paulus starben zur gleichen Zeit. Der eine wurde enthauptet, der andere gekreuzigt. Ein römischer Bürger, das war Paulus, durfte nicht gekreuzigt werden. Das war die Hinrichtungsart für den Abschaum der Menschheit. Es gab keine schlimmere, grausamere und entehrendere Hinrichtung als die Kreuzigung. Und jetzt also die Einleitung, ein Grundthema dieses Briefes, eine Grundbetonung ist das Wort Erkenntnis. Das steht 16 Mal, die Epignosis, eine persönliche Beziehung. Wir können es folgendermaßen einteilen, wir sehen das hier über die PowerPoint, Kenntnis des Heils. Kapitel 1, die Verse 3 bis 11, getragen durch die Kraft Gottes, die Verse 3 bis 4, bestätigt durch die christlichen Gnadengaben, geehrt durch reichlichen Lohn. Also als ersten Abschnitt. Und da steht hier Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, er nennt sich bei Namen, denen, die mit uns denselben teuren Glauben überkommen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Er stellt hier eigentlich mit einer Konjunktion, einem Bindewort Gott und Jesus auf eine Ebene. Man kann da eigentlich aus dem Griechischen sehen, Jesus ist Gott. Und hier steht jetzt eigentlich der Schlüsselvers in gewisser Hinsicht, Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus. Und liebe Freunde, die Methode Gottes, unsere Probleme zu lösen, ist vielleicht nicht so oft, wie wir gerne hätten, sondern dass er uns mit Jesus tiefer verbindet und das ist oft schmerzhaft, weil wir von Natur aus, ich schließe mich mit ein, repellisch und aufmüpfig sind. Und Gott muss manchmal schmerzhafte Wege gehen, dass er uns vertiefen kann. Und der Brief endet mit diesem Aufruf, da sogar eine Befehlsform zur Epignosis, wachset aber, Kapitel 3, Vers 18, das ist der Schlüsselvers, der letzte Vers, wachset aber in der Gnade und der Erkenntnis Jesu Christi, die Antwort Gottes auf das, was auch in Form von Verfolgung, meinetwegen, denken wir an die muslimischen Länder, oder wenn man Berichte liest über Korea, es ist grauenhaft. Da kann man wirklich den Psalmisten nachempfinden, Psalm 83, Herr, schweige doch nicht und sei doch nicht zu stille, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben ihr Haupt. Die Antwort Gottes ist, dass er uns vertiefen möchte in dieser ganz persönlichen Beziehung. Und was immer kommen mag, und Petrus schildert uns einiges, sagt uns da voraus, ab Kapitel 2, er sagt uns die falschen Propheten voraus und die falschen Lehrer, deren wir ja keinen Mangel haben. Die Antwort Gottes ist, wachset in der Gnade und Erkenntnis. Und liebe Freunde, Ich sage es wirklich nicht von oben herab, aber ich habe wenig Verheißung für Menschen in unseren Tagen, und das hat sich aber leider wie ein Sauerteig ausgebreitet, die eine oberflächliche Bekehrung und eine oberflächliche Beziehung zu Jesus haben und kaum in der Bibel Bescheid wissen. Wir haben ein nachliterarisches Zeitalter. Wir haben eine videotisierte Generation und wie der Spiegel mal klagte, idiotisiert. Und wir leiden an geistlicher Magersucht, Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Aber immer weniger können sich Leute aus dem Wort Gottes aktiv ernähren. Die Antwort Gottes: wachset in der Gnade und Erkenntnis. Und hier einleitend, und das ist mein Wunsch für euch, für mich, für heute Abend und auch für dahin: Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Und der Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das meint eine ganz persönliche Verbindung. Der Gott der Bibel ist eine Person, er ist das Urwesen einer Person, und es gibt eine Voraussetzung, vertieft zu werden, in die Gegenwart Gottes kommen zu dürfen. Sowohl als Ungläubiger wie auch als Kind Gottes. Es gibt eine Voraussetzung. Du musst wahrhaftig sein. Und liebe Freunde, wenn man mitbekommt, wie viel gelogen wird, auch in frommen Kreisen. Es geht bei der Nachfolge Jesu nicht um schöne Gefühle. Der Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Es geht um die Wahrheitsfrage. Und das Schöne ist, nachdem er sowieso alles weiß, du kannst ihm alles sagen. Du kannst ihm sagen, wie es aussieht. Und je mehr du wahrhaftig dein Herz öffnest, desto näher ist er dir. Du kannst ihm sagen, dass du gar nicht dich danach fühlst, Bibel zu lesen oder stille Zeit. Man weiß es sowieso, brauchst dich da nicht reinquälen. Aber wenn du ehrlich mit ihm bist, auf einmal merkt man, hier ist jemand da. Und das ist ja auch der Beleg, das Zeugnis, das wir haben durch die Evangelien. Der Jesus hat nie Menschen, die in echter Not zu ihm kamen, zurückgewiesen. Nie. Wenn die sagen, ich bin blind, ich bin aussätzig, hilf mir, nie zurückgewiesen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Er, der Schöpfer Himmels und der Erde, sagt zu dem blinden Bartimäus, was willst du, dass ich dir tun soll? Gott gibt sich praktisch in die Hände seines Geschöpfes. Aber der schrie umso lauter, Herr Jesus, erbarme dich mein. Gefährlich wurde es nur bei denen, die so taten, als wäre alles in Ordnung. Da hat der Herr ziemlich deutlich geredet. So deutlich, dass wir das oft gar nicht wahrhaben wollen. Also, es geht hier um diese persönliche Gemeinschaft. Nicht um Regularien, um Satzungen und so weiter, um eine ganz persönliche Beziehung. Dann, nächste Folie, gehen wir weiter. Simon Petrus, das haben wir eingangs vorgelesen. Und hier parallel Gott und Heiland, also auf gleicher Ebene, und Erkenntnis. Liebe Freunde, wenn man das einem Moslem sagt, du darfst Gott persönlich kennen, mit ihm persönlichen Umgang haben, das haut den um. Für ihn ist Allah unzugänglich. Das ist ein riesiger Abgrund. Und den versucht er irgendwie zu gefallen. Und die nehmen die Ewigkeitsfrage ernst. Liebe Freunde, wenn Leute über Jahre hin planen, ihren Selbstmord, dass sie dann in die Twin Towers fliegen, nur um dann im Dschihad vor Gott bestehen zu können, vor Allah bestehen, die nehmen diese Frage ernst, die beschämen uns. Mit Westbürgern über Ewigkeitsdinge zu sprechen, ist nicht so einfach, gerade auch mit Leuten aus der ehemaligen DDR. Für sie ist das ausgeblendet. Und ich sage das deswegen, damit wir neu erkennen, was für ein Vorrecht wir haben. Wir dürfen ganz persönlich mit diesem Gott kommunizieren. Und wie gesagt, wenn ein Moslem hört von Versöhnung und es gibt Vergebung der Sünden, da spitzt er die Ohren. Und diese Gelegenheit sollten wir vielleicht noch verwenden. Nächste Folie. Also diese Erkenntnis und Er stellte dann sehr viele Anforderungen an uns, Imperative, Befehlsformen, aber zuvor sagt er, was wir alles bekommen haben, die Basis, auf der überhaupt diese Forderungen gestellt werden können. Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis, haben wir es wieder, dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Durch die sind uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Ihr, Luther sagt, ihr entflohen seid in der verderblichen Lust in dieser Welt. Denn auch damals schon, obwohl es da nie solche Möglichkeiten gab, in eine Scheinwelt abzutauchen, ich nehme an, dass zur Zeit der Römer das Internet noch nicht so verbreitet war und Second Life und Virtual Reality wie in unseren Tagen, auch damals hatte die Welt schon Attraktion und das weiß Petrus und davon redet er sehr deutlich, besonders dann im zweiten Kapitel. Und da spricht er erschreckende Sätze aus. Wenn sie entflohen sind durch die Erkenntnis des Herrn, dem Unrat dieser Welt, werden aber danach wieder von ihm betört, ist es mit ihnen hernach schlimmer als zuvor. Und es wäre ihnen besser, sie hätten den Weg der Wahrheit nicht erkannt. Schlimmer als zuvor, das haben wir erlebt. Ich bin ja immerhin schon mehr als 40 Jahre lang gläubig. Haben wir manchen erlebt, der ist vorangegangen, hat gebrannt für Jesus, hat Jesus bezeugt, hat andere für Jesus gewonnen, will heute nichts mehr mit Jesus zu tun haben, schlimmer als zuvor. Also die Bibel weiß davon, Petrus ist im Gegensatz zu Paulus kein Systematiker, er ist Pragmatiker und er schreibt einige Dinge uns erschreckend, ohne sich um unsere theologischen Modelle zu kümmern, direkt vor unser Angesicht. Aber wir haben alles bekommen, es reicht aus, die göttliche Kraft. Und jetzt kommen die Imperative an uns. Nächste Folie, Vers 5, das Wort Fleiß. Das haben wir viermal im zweiten Petrusbrief, einmal als Substantiv, dreimal als Verb, oder? Also einmal als Hauptwort, dreimal als Verb, oder zweimal, muss man mal schauen. Das ist ja nicht mehr populär, das Wort Fleiß. Wir mussten noch, Gott sei Dank, ich habe die Gnade der frühen Geburt, wir mussten noch jede Menge auswendig zu lernen. Wenn wir nicht pariert haben, tja, wie Wilhelm Busch sagt, hier hängt die Hand gefüllt mit Kraft, hier strotzt die Backe voller Saft. Die Kraft infolge von Erregung verwandelt sich in Schwungbewegung. Wir haben da schon manche abgekriegt und es hat keine Traumata hinterlassen. Das war man eigentlich früher noch gewohnt, dass wenn man es zu etwas bringen will, man irgendwie Fleiß daran setzen muss. Aber das ist die Illusion einer Generation, die vor dem Bild aufgewachsen ist. Das sagen Medienfachleute. Es vermittelt die Illusion, ohne eigene Leistung fertige Resultate zu bekommen. Und zum Beispiel, wie mal die Jusos gefordert haben, ich weiß nicht, ob sie das heute auch noch tun, im Zuge der Wirtschaftskrise, Recht auf Faulheit. Ich habe mir das eigens ausgeschnitten. Das kann nur eine videotisierte, antiautoritäre Generation. Mit solchen Blödheiten seid ihr im Osten gar nicht konfrontiert worden. Wendet all euren Fleiß und jetzt zeigt das so eine Kette auf. Und reicht in euren Glauben die Tugend da, erweist euren Glauben Tugend, die Arete, und in der Tugend Erkenntnis. Und das ist die humanistische Illusion, dass man denkt, du kannst in Ehebruch leben, in Polygamie, zumindest graduelle, man nennt die heute mit einem neuen Fremdwort Polyamoristen, früher sagt man Hure und Ehebrecher, und immer noch und guter Politiker sein und guter Kerl. Nein, sagt die Bibel, der Fall des Menschen ist so groß, dass auch die Vernunft angekränkelt ist. Und wenn du in Sünde lebst, wird dich die Sünde intellektuell und geistlich vor allen Dingen verfinstern. Und du kannst dann geistliche Dinge nicht mehr wahrnehmen. Als ich mich bekehrte, 68, wenn ein Politiker geschieden war, musste er die Koffer packen. Keine Chance. Heute ist das ein Qualitätsmerkmal. Heute ist man suspekt, wenn man mit derselben Frau über, ich karikiere etwas, über Jahrzehnte verheiratet sein soll, dann ist man doch ein etwas suspektes, lebendes Fossil geworden. Es haben sich die Dinge gewandelt, es ist unfasslich. Das hätte man nicht für möglich gehalten. Erweist einen Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis. Und ich frage mich manchmal, woran liegt so eine Verblendung? Wie ist das möglich, dass Menschen so einen Unsinn glauben und so weiter? Man über Dinge debattieren muss, die hätte man einfach als unvernünftig abgetan. Und es ist eben nicht rational erklärbar. Es hängt einfach auch zusammen mit Sünde, mit Verderbtheit. Und jetzt steht in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, wörtlich Enkratia, ja, die Selbstkontrolle. Vor allen Dingen auf moralischem Gebiet. Da sieht es natürlich schlecht aus heute. Wer hat nicht Pornofilme gesehen? Wer ist nicht besudelt? Und deswegen haben wir so ein Durcheinander. Geistliche Erkenntnis, heute kann irgendeiner aufstehen, irgendwas reden, ein paar fromme Worte und er gilt schon als großer Prophet. Ich frage mich manchmal, ich habe mir früher gedacht, kommt vor diesen Personen, ich nenne jetzt keinen Namen, das erspare ich mir, ich bin sowieso schon unbeliebt, da brauchst du jetzt nicht Unterlagen sammeln, um davor zu warnen. Ich habe zum Beispiel in meiner Sektizidmappe, habe ich nicht Unterlagen über den Nationalsozialismus. Das hat sich rumgesprochen, dass dieser Adolf aus Österreich nicht ganz koscher war, sagen wir es mal so. Aber inzwischen merke ich, also bei Leuten, wo man meinen könnte, das ist doch mit Händen zu greifen. Und da muss man oft debattieren und das ist mühsam. Also Enkrater, ja, Enthaltsamkeit, Selbstkontrolle wörtlich. Und darin ausharren, in der Ausharren Gottseligkeit, in Gottseligkeit die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn solches reichlich bei euch ist, werdet ihr nicht faul noch unfruchtbar sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Haben wir es wieder. Das kann man nicht trennen. Aber er gibt uns vorher, so sehr, dass er jetzt fordernd klingt und moralisierend, gibt uns vorher die Basis. Ihr habt alles bekommen. Alles hat uns eine göttliche Kraft geschenkt. Ihr habt die allerteuersten Verheißungen erhalten. Ihr seid von Neuem geboren. Ihr habt da alles hineingelegt. Aber müsst es jetzt entfalten. Und dann aber steht hier wiederum etwas negativ. Wer aber solches nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen vorigen Sünden. Da haben wir es wieder. Ist blind, tappt im Dunkeln. Also er gebraucht hier schwere Worte. Und jetzt, darum, meine lieben Brüder, tut desto mehr Fleiß. Nächste Folie. Da haben wir es jetzt als Verb. Das erste Mal war es als ein Hauptwort, ein Substantiv. Also das Wort viermal in diesem Brief vorkommend, Kapitel 1, 5, Kapitel 1, 10, Kapitel 1, 15, Kapitel 3, 14. Nächste. Also wir werden nicht träge sein und nicht fruchtleer. Es geht bei Gott gerade um die Ewigkeit, um die Frucht. Unsere Gefühle werden vergehen. Gewisse Gaben werden vergehen, da wird ja heftig gestritten, wann. Aber der Herr sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, das Wort Gottes bleibt und ich habe euch gesetzt, dass ihr Frucht bringe und eure Frucht bleibe. Bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, jetzt wird es wieder negativ, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen frühen Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, da haben wir wieder das Wort Fleiß. Eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr nicht straucheln. Du bist erwählt, du bist errettet. Und jetzt macht das fest. Also einerseits ein Ruhekissen, ja. Andererseits, die Spannung können wir nicht auflösen. Die Imperativ, die Befehle an dich. Und ich kann das nirgends sehen. Aha, Gott hat mich erwählt, ich bin errettet, Halleluja. Und jetzt lege ich meine Hände in den Schoß und jetzt haben wir eine Rolltreppe zum Himmel. Ich denke, dass ihr das sowieso nicht glaubt. Und wir leben in einer Zeit, wo ja viele den Anfechtungen erliegen. Marquardt hat uns erzählt, bei ERF war 40-Jahr-Feier. Und ich wohne ja ganz in der Nähe von Wetzlar. 40-Jahr-Feier, Evangeliumsrundfunk. Ich habe dann den Marquardt zur Seite genommen und habe gesagt, lieber Horst, weißt du, was steht? Psalm 95, 10 und 11, 40 Jahre war dieses Volk mir zuwider. Das habe ich ihm nur privat zur Auflockerung gesagt. Also wir haben uns gefreut, 40 Jahre Evangeliumsrundfunk. Und dann erzählte Marquardt ein Beispiel, das möchte ich euch noch erzählen, obwohl die Zeit geht allmählich zu Ende. Aber keine Angst, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Dass das nicht selbstverständlich ist, dass man über Jahrzehnte hinweg treu das Wort Gottes verkündigt. Und er sagte, der engste Mitarbeiter damals, als Billy Graham seinen Dienst begann, war ein gewisser Chuck Templeton. Hat nichts zu tun mit dem Templeton-Preis, das ist zufällige Namensgleichheit. Der hat mit ihm Youth for Christ gegründet. War der, der sozusagen seine rechte Hand war. Und dann hat dieser Chuck Templeton begonnen, an dieser einfachen Botschaft zu zweifeln. Das ist ihm zu einfach, das ist zu simplistisch. Und Billy Graham hatte ja da auch mal eine Phase, wo er vor Gott stand und er hat dann den Glauben angenommen, die Bibel ist Gottes Wort. Und dann kamen ja diese berühmten Sätze, the Bible says, die Bibel sagt. Und das hat Gott ganz offensichtlich beglaubigt. Und dieser Tempel sagt, nein, das ist ein fast zu einfaches, zu primitives Evangelium, Verkündigung. Er ging dann an die Princeton University, um Theologie zu studieren. Er wurde dann Agnostiker, schrieb Bücher gegen den Glauben, ist jetzt Atheist und dämmert in Alzheimer-Zustand vor sich dahin. War ihm zu primitiv, die Botschaft von Billy Graham. Also da gibt's tragische Beispiele. Und war seine rechte Hand, nochmals Mitbegründer von Jugend für Christ, Youth for Christ, Chuck Templeton. Also als ich das hörte, das ist schon eingesickert. Aber das ist alles Gnade. Und es wird euch dann das Ziel gegeben, nächste Folie, Eingang in sein ewiges Reich. Und jetzt sagt er selber, jetzt will ich da Sorge tragen und Fleiß daran setzen, diese Dinge euch zu erinnern, obwohl ihr es wisset und damit ihr gestärkt werdet. Es war damals das Briefschreiben nicht so einfach wie heute. Da haben wir wieder das Wort Fleiß als in Vers 15 als Verb, also als Zeitwort. Damit ihr gestärkt werdet. Und dann heißt es, ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung wachzurütteln, aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch der Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Dass er stirbt. Es wird manchmal unterstellt den Aposteln, sie meinten, zu ihren Lebzeiten würde Jesus wiederkommen. Petrus wusste es, dass er vorher sterben wird. Und der Abschiedsbrief des Paulus, 2. Timotheusbrief, die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Analysis im Griechischen, die Analyse. Er wusste es, dass er vorher sterben wird. Und dann hat er diese Sätze gesagt, 2. Timotheus 4,7. Und wenn das jemand sagen kann am Sterbelager, dann hat sich sein Leben nicht nur etwas, sondern voll gelohnt. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Das sind die Abschiedsworte des Saul von Tarsus. Und unser Zelt wird einmal abgebrochen, beim einen schneller, beim anderen weniger schnell. Wir werden mal sterben. Wir hatten jetzt kürzlich in unserer Gemeinde kommen die Kinder nach Hause, der Vater 42 Jahre alt, liegt am Boden in der Küche im Koma, tot. 42. Es kann niemand garantieren, dass er nächste Woche noch unter den Lebenden ist. Petrus wusste es und der Herr hat ihm ja angekündigt. Das lesen wir im Johannesevangelium. Als du jung warst, gürtest du dich selbst und gingst hin, wohin du wolltest. Wenn du älter bist, wird dich ein anderer gürten und du wirst deine Hände ausstrecken und er wird dich führen, wohin du nicht willst. Petrus wusste, dass er vorher abscheiden wird. Ich will aber bedacht darauf sein, dass ihr durch meinen Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge im Gedächtnis zu behalten. Und das haben wir hier durch das Wort. Und das ist ein unglaublicher Schatz. Und wir wissen wahrscheinlich nicht, wie reich wir sind durch Gottes Wort. Versuchen wir noch die Landeschleife. Das haben wir ja eingangs betrachtet. Und jetzt beglaubigt er sich als Ohr- und Augenzeugen, das waren die Apostel, Paulus in der Debatte mit den Superaposteln, er sagt im ersten Korintherbrief, bin ich nicht ein Apostel, habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Wenn heute Leute kommen, und wir haben sie inzwischen wie Sand am Meer, die sagen, wir sind Apostel, dann dürft ihr wissen, dass sie falsche Apostel sind. Dann sage ich doch noch einen Namen, wer den Namen Lakeland Revival, Todd Bentley gehört, der Typ, der da so tätowiert ist, vom Scheitel bis zur Sohle. Und das nannte man die größte Zeichenwundererweckung der Neuzeit. Und als ich den Typ das erste Mal sah, habe ich mich gefragt, wie ist das möglich? Dass man da nicht sofort merkt, da stimmt doch was nicht. Und dann hat ihn Peter Wagner, er nennt sich Chairman of the Coalition of Apostles, also der Vorsitzende der Koalition der neuen Apostel, hat ihn besonders gesegnet. Besonders geweiht und du wirst mit mehr Vollmacht ausgerüstet werden. Und dann flog die ganze Sache auseinander, als ans Licht kam. Todd Bentley ist Alkoholiker und lebt mit einer Mitarbeiterin vom Chor oder von der Gemeinde dort im Ehebruch. Und dann haben die Leute geklagt, wir haben eine unüberbietbare mangelnde Erkenntnis, verheerende Durchblickslosigkeit, hat dann einer der führenden Propheten dieser Bewegung geklagt, ein gewisser Dutch Sheet. Und die haben mich gleich gefragt, wie ist das möglich? Das hängt dann zusammen mit diesem, dass man blind wird und stolpert und vergessen hat, dass man reingeworden ist und so weiter. Da geht es nicht um intellektuelle Erkenntnisse. Wenn man einem normalen Menschen das vorspielt, wie der sich da benahm, wie der sich bewegte, wie die Leute in Ekstase gerieten, dann müsste man denken, und dann schalten oft Weltmenschen besser, wie Paulus sagt, die Leute denken, ihr seid von Sinnen. Nein, die Frommen, und das ist ja doch, taste den Gesalbten des Herrn nicht an, lass das was stehen, und so weiter, und Gott ist größer, was da für alles vier Vokabeln kommen. Jetzt belegt er es, ein Apostel, es sind Ohren und Augenzeugen. Er war sogar mit in diesem Kreis der drei und hat die Herrlichkeit Jesu gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und mit dabei war ja auch Johannes. Und deswegen kann Johannes sagen, so lesen wir es ja im Johannesevangelium im ersten Kapitel, wir sahen seine Herrlichkeit. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, buchstäblich. Gilt natürlich auch geistlich. Das Johannesevangelium ist ja so ein Reichtum, ist so eine Schönheit, das ist Herrlichkeit. Aber buchstäblich, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. So schreibt es Petrus, so schreibt es Johannes. Sie sind die Augenzeugen. Nächste Folie, das hatten wir ja eingangs. Und jetzt schaut, und jetzt sind wir eigentlich beim Ende und dann gleich den Übergang zum Morgen. Wir haben desto fester das prophetische Wort. Das Wort Gottes ist prophetisch. Das heißt, es erfüllt sich. Das ist das Kennzeichen. Im Gehorsam, im positiven Sinne, wenn du gehorchst, und im Gericht, wenn du rebellierst. Und da hat ja Gott, und das war ja das letzte Mal, letztes Jahr, meine Botschaft in Albernau an der Geschichte Israels, die biblische Prophetie, Israel zum Anschauungsunterricht genommen, als Modellbeispiel, und hat gesagt, gesegnet und verflucht. Als Warnung stellt er sie hin. Du wirst gesegnet sein, wenn du gehorchst, verflucht, wenn du nicht gehorchst. Und das wurde den Juden immer so gegenübergestellt. Segen, Fluch. Und das Wort Gottes ist prophetisch. Das wollen wir dann gerade anhand des zweiten Petrusbriefs zeigen. Und man kann es auch folgendermaßen übersetzen. Das Wort Gottes ist verlässlicher. Weil man kann ja sagen, ja klar, also wenn ich so ein Vorrecht hätte wie Petrus, am Berg der Verklärung zu sein, auf Tabors Höhen, dann würde ich nie mehr zweifeln. Dann hätte ich keine Probleme. Ich würde heldenhaft den Herrn bezeugen. Ja, liebe Freunde, wann hat Petrus den Herrn verleugnet? Nach der Verklärung oder vor der Verklärung? Nach der Verklärung. Und da sagt er selber hier, das Wort Gottes ist verlässlicher. Das ist bestehend. Wenn mir Leute kommen mit ihren Gesichten und Visionen und man reist durch die Lande mit Menschen, die angeblich im Paradies und in der Hölle waren und wieder zurückkamen und so weiter, das Wort Gottes ist verlässlicher. Nicht solche Fantasien, Mythen, Fabeln, wie Petrus sagt. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Wir haben das verlässliche Wort und das ist das, das dich durchträgt. Und wenn ihr Berichte lest von Christen in Verfolgung, und da sind wir ja die große Ausnahme, also wir im Westen hatten ja die letzten 50 Jahre Überfluss und Freiheit wie noch nie eine Generation in der Geschichte der Menschheit jemals zuvor. Es war für die Christenheit normal, verfolgt zu werden. Wir sind ja jetzt die große Ausnahme, so 200 Jahre ungefähr gewesen, im Westen jedenfalls. Wenn du Berichte liest von Verfolgungen, das, was sie durchgetragen hat, war das Wort Gottes. Das haben wir umso mehr und ihr tut gut, darauf zu achten, als ein Licht. Die Elberfelder sagt Lampe, die da scheint an einen dunklen Ort. Die Bibel sagt, die Erde ist ein Jammertal. So sag's ich jetzt, so sag's es nicht, so hat es Luther gesagt, es ist Jammertal. Das, was die Welt gibt, ist Irrlicht. Das ist natürlich Konfrontation. Wenn man bei den heutigen Überfluss und Pluralismus und Relativismus muss alles stehen lassen, und da sind die Buddhisten, und da sind die Parsis, und da sind die Hindus, und da sind die Moslems, die haben ja alle ihre Religionen, ihre Offenbarungen. Nein, sagt die Bibel, wir haben nur das Wort Gottes, und darauf sollen wir achten, und das ist ein Licht in einer dunklen Welt. Das ist natürlich nicht unbedingt politisch voll korrekt, was ich hier sage. An einem dunklen Ort und es wird finsterer. Der Jesus sagt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Das merken inzwischen jetzt auch Weltmenschen, wie sich die Dinge immer mehr ändern und eigentlich verschlechtern. Als ich in die Schule ging, kannte kein Mensch Anorexia nervosa, Magersucht, kannte kein Mensch. Burnout kannte man auch nicht. Heute, ich kenne einen Missionar, dessen Tochter leidet darunter. Er ist in Wien, er ist aus Amerika, deswegen hat er Beziehung zu österreichischen und amerikanischen Ärzten. Die amerikanischen Ärzte sagen jetzt Epidemic, 40% der Jugendlichen haben Essstörungen, in Österreich sagen die 50%. Zappelfilis-Syndrom. Ja, vielleicht hat man es früher nicht so systematisiert. Verhaltensauffälligkeiten, das nimmt jetzt so zu, dass die Weltmenschen es beginnen, nicht mehr zu unter den Teppich zu kehren, sondern zu erwähnen. Und ich sage es jetzt nicht von oben herab, sondern es wird dunkler. Es wird nicht einfacher. Aber wir haben umso mehr den Trost. Gott gebe euch viel Gnade, viel Trost durch die Erkenntnis. Die Antwort des Petrus, und er schildert es ja dann noch schlimmer in den nachfolgenden Kapiteln, ist, wachsen in der Gnade und der Erkenntnis. Und da reicht das, was Gott getan hat, diese persönliche Beziehung aus und sein Wort, diese Kombination. Nächste und letzte Folie. Und jetzt haben wir die berühmte Definition der Personalinspiration. Wir haben zwei klassische Stellen in der Bibel über die Inspiration. Wir haben die Sachinspiration, 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da geht es um die Sachinspiration, die Schrift. Und hier um die Personalinspiration. indem er zu wisse, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Damit haben wir das Kapitel 1 abgeschlossen. Und weil wir hier als Schlüsselvers haben und eigentlich auch für diese Vorträge das prophetische Wort, wollen wir dann morgen zeigen, total anders, eigentlich nur diesen Vers 19 aufgreifen von Kapitel 1, Beispiele anhand wiederum von Dias, also jetzt PowerPoint, Dias ist aussterbende Spezies, Audiokassetten ebenfalls, Endangered Species, sehr stark gefährdete Spezies, alles im Aussterben begriffen, wollen wir anhand von PowerPoint Beispiele aus Israel bringen, wie das Wort Gottes sich erfüllt hat. Das hängt zusammen mit meiner Biografie, weil hier steht ein ehemaliger Atheist darüber, aber dann morgen mehr, der durch die biblische Prophetie in seinen Atheismus ins Schwanken kam. Ich merkte, was da vorausgesagt ist und was sich erfüllt hat, kann das Zufall sein. Darüber dann morgen mehr. Und morgen ist es besonders eben gedacht für Leute, die noch keine lebendige Beziehung haben zum lebendigen Gott und zu unserem Herrn Jesus oder womöglich auch Fragezeichen gegenüber der Bibel. Das ist besonders von diesem Blickwinkel morgen gedacht. Also habt da Mut, wiederzukommen. Und ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, es gäbe so viel zu sagen aus dem Reichtum deines Wortes. Und Herr, dein Wort sagt uns an anderer Stelle, dass Lehrer ein schweres Gericht empfangen werden. Und man kann ja diese Dinge predigen, aber wie sieht es dann wirklich aus, wenn Anfechtung kommt, wenn Verfolgung kommt, wovon ich noch allem keine Ahnung habe? Ich kann mich nur auf deine Gnade werfen, möchte ich bitten als jemand, der wahrlich nicht besser ist, schenk, dass wir dein Wort nicht loslassen, dass wir dieses prophetische, lebendige Wort erfassen und es sich erfüllt in all diesen Segen, in Gnade, in Erkenntnis, in Zunahme von geistlichem Durchblick, Zunahme von Enthaltsamkeit, Selbstkontrolle, Bruderliebe und Liebe zu allen Menschen. Amen. Wir haben das zu fest, das prophetische Wort, und deswegen habe ich den Mut, darauf hinzuweisen. Die Allianz hat ja dieses Jahr zum Jahr der Stille ausgerufen, und mich hat dann Wilhelm Pahls, vielleicht ist der Name bekannt, gebeten, doch da eine Stellungnahme zu schreiben. Ich habe dann dieses Ideenheft hineingeschaut, und parallel dazu wurde mit sensationellen 250.000 Exemplaren, wenn ich mich richtig entsinne, dass dieser Sonderdruck zum Jahr der Stille diese Aufatmen weitergegeben. Und schaut, wenn ich das jetzt hier sage, wollen wir uns nicht über die Leute stellen, wollen sie auch nicht richten. Das sollen wir nicht. Die meinen es sicher von Herzen gut. Also Punkt Nummer 1. Aber wir müssen die Geister prüfen. Als Petrus den Herrn nimmt und sagt, Herr, das widerfahre dir nur ja nicht, das verhüte Gott. Er hat es von ganzem Herzen gut gemeint. Er hat seinen Herrn geliebt, hat sich deswegen für ihn eingesetzt. Und ihr wisst die Antwort Jesu. Und da wird jemand für Exerzitientage eingeladen in Selbitz. Ich sollte leichtes Gepäck mitnehmen, keine Bücher und Zeitschriften, das ist gut. Nicht einmal die Bibel mitbringen. Also da wird es jetzt komisch. Ich glaube, das, was die Reformatoren sagten, Luther und andere, das Wort Gottes bringt dem Heiligen Geist zum Herzen und der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Du kannst nicht Wort und Geist trennen, wie es die Schwärmer tun. Du kannst nicht geistlich vertieft werden ohne das Wort Gottes. Das klang ja die Missionare, dort wo man bei diesen Völkern noch keine Übersetzung in der Sprache hat, da sagt, die Theologie ist so dünn und jede Menge Irrlehren und Durcheinander und so weiter. Der Mensch lebt bekanntlich nicht vom Brot allein. Und dann im zweiten Schritt ging es darum, durch ein inneres Abtasten des Leibes die Wahrnehmung für das eigene Dasein und vor Gottsein zu schärfen. Also wo ich landen würde, bei inneren Abtasten des Leibes. Schließlich richtete sich die Wahrnehmung darauf, den Atem in die gefalteten Hände fließen zu lassen und auf den ausfließenden Atem den Namen Jesus zu legen. Und jetzt bist du in einem magischen Weltbild. Gott ist das Du, Gott ist das Gegenüber. Gott möchte mit dir ganz normal kommunizieren. Und dann sagt man, ich liebe Jesus, und jetzt stell dir vor, ihr seid einem Sichtbaren, zwei Verliebte, Jüngling, Mädchen, und einatmen, Liebe sowieso, ausatmen. Und das ist randvoll mit solchen Anleitungen. Da bist du in einem magischen Weltbild, dass du auf einer Technik versuchst, Gott nahe zu kommen. Und wir leben im Zeitalter der Magie. Harry Potter ist ja nicht zufällig der größte Bucherfolg in der Geschichte der Buchdruckerpresse geworden. Und da hat mich dann jedenfalls Wilhelm Pahls gebeten, eine Stellungnahme zu schreiben zu diesem Ideenheft. Ich sollte meinen Namen weglassen, hat er noch erwähnt. Klammer auf, weil der nicht überall da mit Halleluja rufen zur Kenntnis genommen wird, formulieren wir es mal so. Habe ich dann auch gemacht, und das wurde dann, und das ist jetzt der apologetische Teil, das ist hier wirklich für Insider, für die Gläubigen, wurde dann auch von diesem ersten Teil, gefährliche Stille, praktisch das Kernstück. Es hat dann Skamprax noch das weiter ausgeführt, woher diese Techniken kommen. Es sind ja so viele Bücher zum Thema Stille erschienen in diesem Jahr. Einige sind gut, andere sind katastrophal. Da ist man wirklich voll in einen anderen Sog. Und es ist jetzt nicht nur hier die Diagnose und die Warnung, sondern die Diagnose stimmt ja. Wir brauchen Stille. Wo ist jetzt die richtige Antwort? Das Wort Meditation, liebe Geschwister, ist ja gewöhnlich asiatisch gefüllt. Aber eigentlich ist es mal neutral, bis positiv. Wo es heißt im Psalm 1, der da singt über meinen Gesetz Tag und Nacht, da steht in der Vulgate, in der lateinischen Übersetzung meditare, der das in die Mitte nimmt, aber nie mit einem leeren Verstand, auswendig lernt. Es war der Ehrgeiz der Missionare im 19. Jahrhundert, dass sie ihre Bibel so kannten, dass sie keine Konkordanz brauchten. Heute haben wir die geistliche Magersucht. Also, und CLV hat darauf bestanden, dass das nur 96 kostet, und das Buch hat ziemlich eingeschlagen. Und es hat sich auch Stiftung christlicher Medien geweigert, das auszuliefern, mit dem Resultat, dass dann noch schneller verkauft wurde. Und das ist schon eine Fundgrube, aber hier jetzt von diesem Blickwinkel der Warnungen, die wir gerade auch in den zweiten Petrusbrief haben, da sagt uns die falschen Lehrer voraus, nochmals, sie meinen sicher von Herzen gut. Ich war auch mal in so einem falschen Sog drinnen, man ist fasziniert, man ist begeistert, man möchte es weitergeben. Und wir sind nicht besser, das möchte ich hier nochmals klar sagen, wenn ich da die Dinge auch so deutlich nenne, nicht richten, gerade die Motive, können wir nicht, kann nur Gott. Paulus sagte mal, ich bin mir nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Gott ist es, der mich richtet. Jesus sagte mal, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Aber die Geister müssen wir prüfen. Und der Herr lobt die Gemeinde zu Ephesus und sagt, du hast geprüft, die da sagen, sie sind Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden. Er sagt nicht, du hast den Geist gedämpft oder den Geist betrübt oder gar den Heiligen Geist gelästert, ich weiß nicht was. Dann haben das Ehepaar Martin und Elke Kamphaus, er war Buddhist, sie war New Agerin, die haben ständig Seminare in Freikirchen und so weiter zum Thema Esoterik, zum Thema New Age, Buddhismus und so weiter. Und da müssen sie mit Entsetzen, müssen sie feststellen, wie viel von New Age-Denken in den frommen Kreisen ist, über die psychologische Schiene, über die Paramedizin. Und haben sie unter viel Anfechtungen und Kämpfen dieses Buch zu Papier gebracht. Das hat sie einiges auch an Herzblut gekostet und an geistlichen Angriffen. So Leute, die mal so dick drinnen waren, wie diese beiden. Martin Kamphaus war der Höchste, der sich jemals vom Westen kommend aus dem Tantra-Buddhismus bekehrt hat. Also es gibt asiatische Buddhisten, die Buddhisten stehen noch höher, aber keiner war so hoch wie Martin Kamphaus. Und die erleben dann natürlich Kämpfe, wenn sie da wirklich aufzeigen, die Strategien des Feindes. Also das ist ebenfalls für mich noch Gnadenerweis Gottes, was heute da an subtiler Verführung läuft. Und jetzt kommt noch mein eigenes Buch, die Sanftverführung der Gemeinde, eine Neuauflage. Früher war das diese Mausefalle mit den Rosen drauf. Und da habe ich schon vor Jahrzehnten aufgezeigt, die Phänomene der Passivität. Und so gehen wir in Klavier, haben weltliche Gehirnforscher erkannt, unser Gehirn kann gar nicht denken. Es wird bedient von einer unsichtbaren Realität. Und entweder bediene ich es, oder es wird jemand anderer bedienen. Und wenn du dich passiv machst, dann schaltet jemand anderer rein. Aber Gott nicht, weil Gott respektiert seine Schöpfungsordnung. Und die Nachfolge Jesu und Gebet sind immer aktiv. Ringet, suchet, bittet, klopfet an, jaget nach, widersteht, prüfet. Paulus schreibt, ich lasse euch wissen, welchen Kampf ich für euch habe und so weiter. Mensch, ich hänge hier eine ganze Predigt wieder an. Sobald Mitternacht, also müssen wir Landung ansetzen. Zwei Bücher noch, ebenfalls ein Bestseller, wiederum das Apologetische jetzt. Die Hütte von diesem Paul Young, der in einem Radiointerview zugegeben hat, und die Hütte ist ja millionenfach verkauft worden, dass er nicht an den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi glaubt. Und da hat Georg Walter, ein ehemaliger Pfingstler, aufgezeigt, also was da an neuer Spiritualität drinnen steckt. Und das ist faszinierend. Mir haben Leute gesagt, das ist so spannend und es kommen zwar dann komische Dinge, aber weil das erste Teil so gut war, schluckt man dann das andere auch. Gut oder schlecht. Und das letzte Buch ist noch evangelistisch. Kennt ihr das? Also ich garantiere ungebrochene Spannung von der ersten bis zur letzten Seite. Die Geschichte von dem Kung-Fu-Weltmeister Tony Anthony. Wo er hintrat, wuchs kein Gras mehr. Der Mann hatte alles im Griff. Und dieses Buch macht nicht geistlicher. Es ist eine spannende Geschichte. Ich hätte sie selber nie gelesen, wenn sie erfunden ist. Ist mir zu schade um die Zeit. Sie hat zwei Vorteile. Man kann es jeden Ungläubigen in die Hand drücken. Vielleicht mehr den Jungs als den Mädchen, weil es geht schon etwas brutal zu. Und man kann merken, wie hinter diesen Kampfsportarten mehr steckt. Als der Mann das erste Mal hört, dass es einen Gott gibt, lacht er. Der Mensch ist doch Gott. Und er hatte unglaubliche Fähigkeiten. Er konnte den Schmerz am Leib verteilen, konnte über Rasiermesser scharfe Klingen laufen und so weiter. Und die Frau, damals Mädchen, jetzt erwachsene, ältere Frau, die am meisten da in Wien, ich kam durch Operation Mobilisation zum Glauben, dazu beigetragen hat, dass ich zum Glauben kam, deren Sohn, der hat sich mal als Kind entschieden. Aber dann ging er weg, dann nahm er das Haschisch und driftete immer mehr ab. Und sie erzählte uns, er hat manchmal, wenn er jähzornig wurde, der war richtig bipolar, so Gott gelästert. Sie musste sich die Ohren zuhalten. Und da hätte man sagen können, komm, Zug abgefahren, Kind aus frommem Elternhaus, weiß alles, verfinstert, blind geworden, wie der zweite Petrusbrief sagt, schlimmer als zuvor. Kriegt vor kurzem dieses Buch in die Hand, kommt jetzt in die Gemeinde. Hat neu angefangen mit Jesus. Also herzlichen Dank und wir stellen uns noch unter den Segen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Gott befohlen und auf Wiedersehen.